Wie Sie vielleicht alle mitbekommen haben, in den letzten 2-3 Jahren hat sich in der Studienlandschaft rund um den Diabetes sehr viel geändert. War es früher so, dass praktisch die blutzuckersenkende Wirkung die einzige wesentliche Fragestellung war, die im Vordergrund jeder Studie stand und dann vielleicht im Vergleich zu Mitbewerbern, anderen Substanzgruppen, hat sich alleine durch die Änderung, die die amerikanische Zulassungsbehörde FDA eingeführt hat, nämlich dass Sicherheitsstudien für kardiovaskuläre Endpunkte gebracht werden müssen, also dass hierzu eigene Studien unternommen werden müssen, hat sich sehr viel getan. Und ein Nebenprodukt war auch, dass man in etlichen dieser Studien plötzlich auch nachgesehen hat, ob vielleicht Auswirkungen auf Nierenendpunkte gegeben sind. Sie sehen also rechts unten die Zeit bis zum Auftreten einer End-Stage-Kidney-Disease, die Kurven nicht wesentlich voneinander getrennt, die Verdopplung des Serumkreatinins, die Kurven ebenfalls fast deckungsgleich, allerdings die Makroalbuminurie in einem Zeitraum von hier 50 Monaten, also immerhin über 4 Jahre, deutlich unterschiedlich. Das erste Interessante war, dass die SGLT2-Hemmer sich so ähnlich verhalten wie auch die ACE-Hemmer. Das heißt, ganz zu Beginn, auf der Y-Achse sehen Sie hier die glomeruläre Filtrationsrate aufgetragen, ganz zu Beginn kommt es zu einer Abnahme der Nierenfunktion. Die GFR reduziert sich etwas. Allerdings, um danach einigermaßen stabil oder nur ganz wenig abzunehmen. Es sind deshalb 2 Kurven, weil in der Studie 2 Dosierungen, einmal 10 und einmal 25 Milligramm Empagliflozin eingesetzt wurden. Die beiden Kurven sind, wie Sie sehen, fast deckungsgleich, sodass man heute eigentlich zum Standard der 10 Milligramm gegangen ist. Herzinsuffizienz besteht oder eine chronische Niereninsuffizienz. Und dann gibt die Empfehlung ganz klar hervor, dass dann SGLT2-Hemmer an erster Stelle eingesetzt werden sollten. Wenn diese nicht vertragen werden oder kontraindiziert sind oder wenn sie aufgrund der weit fortgeschrittenen Niereninsuffizienz schon außerhalb der Zulassung fallen, dann kann man einen GLP-1-Rezeptoragonisten mit kardiovaskulärem Benefit verwenden oder kann dann entsprechend dieser Auswahl noch weitergehen, wobei man bei Herzinsuffizienz die Thiazolidindione, also das Pioglitazon, nicht einsetzen soll. Bei Nierenpatienten ist es zwar nicht mit harten Endpunkten belegt, aber es wäre prinzipiell möglich. Und dann kann man halt die verschiedenen anderen, wie zum Beispiel DPP-4-Hemmer oder Beginn mit einem Basalinsulin und als letztes wird dann sogar der Sulfonylharnstoff angeführt, eventuell dazu kombinieren.
Wenn man mit Ophthalmologen redet und das so ungefähr abschätzt, wie viel in Österreich wirklich pro Jahr sind, wird die Zahl irgendwo zwischen 200 und 600 liegen, wahrscheinlich 300. Das heißt, jeden Tag verliert eine Person in Österreich aufgrund des Diabetes sein Augenlicht, was dramatisch ist. Und diese Neuropathie, die ja irgendwie auch schwer greifbar und schwer erfassbar ist, sind circa 13.000 Neuerkrankungen, also jede Stunde ein Patient. Und wenn ich jetzt auf die Therapie der diabetischen Erkrankung eingehen darf, ist, glaube ich, die wesentlichste Therapie ist die Einhaltung und die Normalisierung der Blutglucose. Und das zeigt sich in der Studie Kumamoto, 75% Risikoreduktion weniger Patienten, UKBDS-Studie mit Typ-2-Patienten, da ist 12, 25 und 29% Reduktion, immerhin ein Drittel reduziert. Das ist auch gewaltig. Sie sehen hier die Signifikanzniveaus entscheidend. Und das ist das, was der Fritz vorher angesprochen hat, die Studie, wo mehrere Faktoren behandelt werden, Hypertonie, Blutfette. Und hier bekommen Sie eine Reduktion um 55%. Übrigens nicht nur der Retinopathie, sondern auch von der Nephropathie in dieser Untersuchung. Und weil ja der Titel ist, welche Medikamente sind nun die, die das Ganze beeinflussen, habe ich Ihnen hier eine Tabelle mitgebracht, die sozusagen alle Effekte der neuen Medikamente zeigt. Ich habe das ein bisschen ausgeblendet, habe nur die Retinopathie, ich weiß nicht, ob das jetzt alle sehen auf dieser Seite, in der die meisten der neuen Medikamente wurde es nicht angeschaut oder es hat keinen Effekt gehabt auf die Retinopathie, interessanterweise, weil der Effekt sehr kurz war, aber meistens wurde es nicht angeschaut, muss man sagen. In der UKBDS, das ist die Studie, wo der Blutzucker gesenkt wurde, signifikante Reduktion. In der Proactive-Studie, das ist die Studie mit dem Actos, also dem Glitazon, das der Fritz auch vorher vorgestellt hat, signifikante Reduktion. Und das Medikament, das vorher so einen tollen Effekt zeigt bei der Niere, das ist der GLP-1-Agonist, der hat in dieser Studie mehr Erblindungen verursacht. Also eigentlich schlecht. Und hier haben Sie die Risikofaktoren aus einer sehr schönen Arbeit aus dem New England Journal 2005. Da sehen Sie auch das Risiko. Und da ist die Hypertonie einer der Treiber, interessanterweise, für die Neuropathie. Die Hypertonietherapie ist interessanterweise auch sehr wenig untersucht, obwohl es da ja viele, viele, viele Studien gibt. Aber die Neuropathie ist in den ganzen Hypertoniestudien gar nicht so viel untersucht. Auch das Rauchen, das wissen wir schon. Und dann kommt eben HbA1c und vor allem auch HbA1c-Veränderungen. Das ist ja etwas, was jetzt immer mehr Beachtung findet, seit wir diese neuen kontinuierlichen Messmethoden haben, wo wir sehen, wie die Blutzuckerwerte schwanken. Und diese Schwankungen scheinen auch sehr aggressiv und sehr toxisch zu sein. Aber Sie sehen, für die Neuropathie, die HbA1c als Ausdruck der Glukoseeinstellung, die Veränderung und die Diabetesdauer, das Cholesterin, interessanterweise hier in dieser Untersuchung, gar nicht. Also ist die drei Grundsäulen ist nach wie vor die optimale Blutzuckereinstellung, wobei das sehr, sehr wenig ist. Ganz, ganz wichtig die Fußpflege und die Schmerztherapie, da möchte ich auch ein Wort dazu sagen. Vom Zeitpunkt 8 Jahre wurden alle Patienten gleich behandelt, hat man auch gesehen, Blutdruck war gleich, HbA1c war gleich, Blutfette waren gleich, über die nächsten 5 Jahre. Die waren vollkommen gleich. Sie sehen, diese Schere geht weiter auseinander und Sie sehen, was hier heroben passiert. Die, die besser behandelt sind, sterben zu 50% oder zu 100% weniger als die, die nicht so gut behandelt waren die ersten 8 Jahre. Das ist, finde ich, einer der dramatischsten Befunde. Es ist wohl eine kleine Studie, aber das sollte man immer überlegen, wenn man diese neuen Studien betrachtet. Und das ist etwas, was mir ein bisschen verloren gegangen ist in letzter Zeit. Schnell, 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 schnell. Und es darf nur ein spezifischer Medikamenteneffekt sein. Ich glaube, wir haben die meisten Studien viel zu kurz betrachtet. Und so muss man natürlich all diese Medikamente und diese Untersuchungen natürlich auch bewerten und kriegen dann ein anderes und ein eigenes Gesicht. Und es gibt Leitsätze für die medikamentöse Therapie der schmerzhaften diabetischen Neuropathie, die ganz klar sagt, das ist nur nicht ist nur symptomatisch und nicht ursächlich. Das ist eben ein ganz anderer Therapieansatz und man macht das zur Verbesserung der Qualität des Lebens der Patienten, weil viel auch Psyche bei, aber es ist Psyche mitspielt, aber es ist nicht ursächlich und man soll wieder die Medikamente verhindern und vermeiden, die renovaskuläre Schäden oder kardiovaskuläre Langzeitrisiken bergen.